der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Gunter Kegel, Präsident des ZVEI und CEO der Peppel & Fuchs SE. Lieber Gunter, wir beide kennen uns schon sehr, sehr lange. Bitte stell dich unseren Hörern kurz vor.
Ja, hallo Kurt, hallo Herr Dr. Tauchnitz. Freue mich, dass ich zum Podcast eingeladen worden bin. Darf mich ganz kurz vorstellen, mein Name ist Gunter Kegel. Ich bin von zu Hause aus Ingenieur, studiert und promoviert an der Technischen Universität Darmstadt. Damals hieß sie noch Technische Hochschule Darmstadt. Hab 3 Kinder, 5 Enkel und bin jetzt seit 30 Jahren der Vorstandsvorsitzende von Peppel & Fuchs und seit 4 Jahren Präsident des ZVI. Zuvor war ich 4 Jahre lang VDE-Präsident, bewege mich also in der elektrischen Automatisierungstechnik seit dieser Zeit fortwährend. Man kann auch sagen, ich bin ein One-Trick-Pony, ich kann nur das eine.
Gunter, in unserer heutigen Folge wollen wir den Fokus mal auf den volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Nutzen von Automation richten. Welche konkreten Zahlen gibt es dazu vom ZVEI für Deutschland und soweit verfügbar auch für Europa?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und es fällt uns immer sehr schwer, aus den statistischen Daten, beispielsweise des Statistischen Bundesamts, die relevanten Teile der Elektrotechnik rauszuglauben, weil die dort aufgeschlüsselten Branchenverzeichnisse die Elektrotechnik in viele Einzelfacetten in anderen Branchen verstecken. Wir haben es einfach bis heute noch nicht im Bewusstsein der Statistiker geschafft, dass wir als querschnittstechnologische Branche als solches auch statistisch betrachtet werden. Da müssen wir uns immer weit hinten anstellen. Zuerst geht es immer um den Fahrzeugbau, um den Maschinenbau, um die chemische Industrie, aber an die Elektrotechnik und im Besonderen an die Automatisierung, da denkt man auf der statistischen Ebene wenig. Deswegen musste ZVI mit viel Handarbeit diese Zahlen dann nachreichen. Ich versuche das mal, die Bedeutung der Elektrotechnik und im Speziellen der Automatisierung anhand von ein paar Zahlen für unsere Volkswirtschaft darzustellen. Also das deutsche Bruttoinlandsprodukt besteht zu etwa einem Viertel, ziemlich genau 26%, noch immer aus industrieller Wertschöpfung. Also der Industrieanteil an unserem Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt ist 26%. Von diesen 26%, etwas mehr als ein Viertel, sind 18% gehen auf den Fahrzeugbau, also die berühmten Automobile, die 760.000 Menschen beschäftigen. Da ist ein Teil Zulieferung und ein Teil wirklich der OEM-Fahrzeugbauer drin. Die haben den größten Anteil des industriellen Anteils unseres BIPs. Danach kommt mit 13% der Maschinenbau. Die haben mehr als 1 Million Beschäftigte und sind natürlich eine sehr bekannte Branche, sehr mittelständisch geprägt, 6.500 Unternehmen, viele von den Hidden Champions und auch durchaus bekannt in der öffentlichen Wahrnehmung. Leicht dahinter ist dann schon die Elektro- und Digitalindustrie mit etwa 11% des Bruttoindustrieprodukts in Deutschland, mit immerhin knapp über 900.000 Beschäftigten. Das heißt, wir haben in der Elektrotechnik mehr Beschäftigte als im Fahrzeugbau. In der öffentlichen Wahrnehmung könnte man aber sagen, naja, im Fahrzeugbau müssen mindestens 10-mal so viele Menschen beschäftigt sein wie in der Elektrotechnik, wenn man hört, welche unglaubliche volkswirtschaftliche Bedeutung eben der Fahrzeugbau hat. Aus dieser Elektrotechnik sind dann wieder ziemlich genau 26% Automatisierungstechnik. Wir haben natürlich keinen so großen Anteil beispielsweise an Konsumerelektronik, an den Bereichen, die man so als braune Ware bezeichnet hat früher, wenn man so das HiFi-Equipment und ähnliche Dinge denn, aber auch Fernseher, das wird ja alles nicht mehr in Deutschland in großen Stückzahlen hergestellt, sodass dieser Anteil, der weltweit gesehen einen sehr großen Anteil der Elektronik darstellt, der ist in Deutschland unterrepräsentiert. Wir kaufen und konsumieren das, aber wir produzieren es natürlich nicht hier. Was wir aber hier produzieren, ist industrielle Elektronik, industrielle Digitaltechnik. Und da ist eben die Automation der wichtigste Bestandteil. 26% der Elektrotechnik macht die Automation aus. Das meiste also von unserem Bruttoindustrieprodukt entfällt allein auf die Automation etwa 2,5 bis 3%. Das ist also schon wirklich nennenswert. Und damit haben wir einen Anteil am BIP, also am Bruttoinlandsprodukt, von ziemlich genau 1% und sind damit gerade so unter der Schwelle der Systemrelevanz. Wenn man da drüber ist, dann gilt man als Industrie, als wertschöpfender Bereich schon als systemrelevant. Das haben wir noch nicht geschafft. Obwohl wir mit 900.000 Beschäftigten einen hohen Anteil Beschäftigte haben, die natürlich alle in entsprechend hochwertigen sozialversicherungspflichtigen Jobs beschäftigt sind. Der Metalltarif ist so ziemlich der teuerste Tarif, den wir in Deutschland haben, mit 35 Stundenwochen, all diesen Errungenschaften. Wir haben 100.000 dieser 900.000 Menschen, die im Bereich Forschung und Entwicklung innerhalb der Automation arbeiten. Das heißt, auch die Forschungsintensität der Automation ist im Vergleich zu allen anderen Branchen deutlich höher. Das wissen wir alle, in unseren Unternehmen ist das ja auch so, dass 8, 9, teilweise 10% des Umsatzes wieder rückwärts in Forschung und Entwicklung investiert wird. Das ist also auch kennzeichnend für die Automation als solches. Daran sieht man schon, welche Bedeutung die Automation für die Volkswirtschaft hat, welche Bedeutung die Automation für die Beschäftigungssicherung hier in Deutschland hat.
Die Automation ist ja nicht nur selbst eine starke Branche, sondern sie hat auf andere Industrien einen massiven Hebeleffekt und macht diese erfolgreich. Wie können wir hier den Nutzen bestimmen und welche konkreten Beispiele gibt es für diese Hebelwirkung der Automatisierung?
Ja, das ist Segen und Fluch zugleich. Dadurch, dass wir ein Enabling Technology sind, sind wir immer nur derjenige, der andere in die Lage versetzt, tolle Dinge zu machen. Und man übersieht dabei, dass wir selbst auch ganz tolle Dinge tun. Deswegen haben wir nicht ganz so die öffentliche Wahrnehmung wie beispielsweise die Automobilindustrie, deren Neuerungen und Errungenschaften ja zu 90% aus der Elektrotechnik und nicht aus dem Maschinenbau oder aus dem Verbrennungsmotor gekommen sind in den letzten Jahren. Aber die Innovation zählt natürlich im Fahrzeugbau. Und deswegen Automatisierung ist im Grunde genommen dieser Fachbegriff, der sich ja mal aus der Mess- und Regelungstechnik in den 60er, 70er Jahren ergeben hat. Da ging es von Anfang an darum, zwei ganz banale Dinge. Man will den Output vergrößern und den Ressourceneinsatz gleichzeitig verkleinern. Am Anfang war das ganz banal. Man wollte vor allem die menschliche Arbeitskraft durch Automatisierung ersetzen, dadurch Kosten, aber vor allem auch ermüdende Tätigkeiten rausnehmen, Ressourcen schonen und den Output erhöhen, weil die Maschinen eben in drei Schichten arbeiten können, schnellere Taktzeiten haben und ähnliches. Das haben wir schon in den 80er Jahren eigentlich abgefrühstückt gehabt. Da waren die Automatisierungssysteme in den Produktionshallen überall angekommen und die Tätigkeiten, die man automatisieren konnte, die haben wir weitgehend automatisiert. Deswegen hat die Automatisierungstechnik in dieser Zeit auch den Ruf als Jobkiller gehabt, was nie gestimmt hat, weil netto sind immer mehr Menschen beschäftigt gewesen mit Automatisierung, durch Steuern, Überwachen, als wir umgekehrt in den reinen Produktivbereichen verloren haben. Das sieht man auch an den Einsatzzahlen der Roboter. Es gab mal solche Zahlen, die durch die Gazetten gingen, dass Robotertechnik angeblich 11 Millionen Jobs in den USA gekostet hätten. Die USA hat aber bis heute nicht mehr als 2 Millionen Roboter installiert. Das müssen ganz schön fleißige Roboter sein, wenn da 2 Millionen Installationen 11 Millionen Arbeit ersetzen soll. Das stimmt also nicht. Hat nie gestimmt und wird auch in Zukunft nicht stimmen. Da bin ich überzeugt, das ist eine Anforderung an die Qualifikation der Menschen, aber es ist nicht so, dass dadurch Menschen per se einfach arbeitslos werden. Sondern ihre Tätigkeitsprofile, die verändern sich, die Anforderungen werden andere, das ist unbestritten so. Heute hat die Automatisierung Zug um Zug mehr Dinge übernommen. Man kann nämlich den Output auch anders definieren. Das muss ja nicht nur der Output in gefertigten Stück sein, also die Ausbringung. Das ist immer das Primäre. Aber irgendwann kommt man auf den Punkt, dass man sagt, ohne Automatisierung kann ich eine bestimmte Qualität gar nicht mehr erreichen, weil manuelle Prozesse immer, wenn sie den Menschen inkludieren, fehlerintensiv sind. Sie kommen faktisch in einer menschlichen Bearbeitung nicht unter der Fehlerquote von 1,5 bis 2%. Das ist eine aus der Arbeitsergonometrie zu entnehmende Weisheit. Wenn Sie also da runter wollen, dann müssen Sie entweder zusätzlich immer wieder die Arbeit testen oder Sie müssen die Vorgänge automatisieren. Also qualitätstreibend war dann der nächste Punkt, warum wir Automatisierer uns mit diesen Dingen auseinandergesetzt haben. Dann Miniaturisierung. Viele Dinge sind heute derart miniaturisiert, dass sie sich mit menschlichen Händen überhaupt nicht mehr montieren, nicht mehr zusammenbauen, nicht mehr prüfen lassen. Ich brauche also auch da die Automatisierung, wenn man nur wir an die Elektrotechnik selbst denkt, unsere SMD-Maschinen, die also die kleinsten Bauelemente bestücken, die haben meist Kantenlängen unter einem Millimeter. Das ist für die menschlichen Manipulationsfähigkeiten praktisch unmöglich, davon hundert oder gar tausende auf so ein Board richtig zu platzieren. Das kann ich nur noch mit einer automatisierten Maschine machen. Dann kam vor allem dann in den 70er, 80er Jahren das ganze Thema Sicherheit dazu. Die funktionale Sicherheit der Maschinen wurde auch der Automatisierung übertragen. Immer mehr elektronische Sicherheitsgeräte, Sensoren wurden dazu genutzt. Wir haben dann Dinge wie das Wasserhaushaltsgesetz gehabt, was uns bestimmte sensorische Absicherungen von Überfüllsicherungen bis Ähnlichem vorgeschrieben hat. Also die Automatisierung hat Stück für Stück neue Domänen erobert. Nicht nur die Ausbringung zu erhöhen, sondern Qualität, Sicherheit, Transparenz, mittlerweile sehr schick geworden, das Begriff Resilienz. Natürlich, wenn ich eine automatisierte Anlage habe, die ich vielleicht noch redundant ausführe, dann bedeutet das eben auch, eine gewisse Resilienz zu haben, nicht mehr zu empfindlich zu sein gegenüber Störungen meines Ablaufs. Und mittlerweile werden wir die Automatisierung, auch die Digitalisierung, aber in erster Linie mal die Automatisierung dazu nutzen, unseren Nachhaltigkeitspflichten gerecht zu werden. Das heißt, das Wachstum der Automation ist dadurch begründet, dass wir eigentlich jedes Jahrzehnt eine neue Domäne erobert haben, die wir mit den Automatisierungstechniken dann wirklich automatisiert und Ressourceneffizienz, ressourcenoptimal eben am betreiben können. Und das ist eben längst nicht mehr nur der eigentliche Wertschöpfungsvorgang.
Ja, vielen Dank, Gunther. Erstens für die Einordnung und zweitens auch nochmal für die Hintergrundfakten zur Bedeutung der Automation. Wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Situation schauen, dann bleibt die deutsche Volkswirtschaft insgesamt mit ihrem Wachstum ja stark hinter anderen Ländern und Regionen zurück. Wo siehst du die wesentlichen Gründe, insbesondere mit Bezug zur Automation?
Ja, die Automation ist da leider in guter Gesellschaft mit anderen Bereichen, wenn die Ursachen auch in allen Bereichen in Teilen, in manchen Bereichen sogar vollkommen unterschiedliche sind. Fangen wir mal bei der Automatisierungstechnik an. Wir haben durch Corona natürlich zunächst einmal eine massive Behinderung in unseren Supply Chains durch die Lockdowns gehabt. Das unterbricht Lieferketten und die Lieferketten müssen dann wieder anlaufen. Diese Anlauf, das weiß jeder Elektrotechniker, solche Todzeiten wirken in geregelten Systemen destabilisierend. Das ist ein altes Gesetz, weiß man, dass das passiert. Man kennt ja vielleicht den Sinnspruch, wenn man das Ziel aus den Augen verliert, dann muss man nur noch die Geschwindigkeit verdoppeln. Genauso ist es uns hier auch gegangen. Wenn man das in die Einkaufssprache übersetzt, dann heißt das, wenn der Lieferant nicht mehr liefern kann, dann bestell einfach die doppelte Menge. Und genau da haben wir das gehabt. Durch die Restriktionen in unseren Lieferketten haben sich die Bestellvolumina bei uns erhöht. Ja, zum Teil auch deshalb, weil die Kunden gesagt haben, wir bestellen lieber bei zwei Lieferanten, sind wir wenigstens sicher, dass wir so einen kriegen, bei dem anderen stornieren wir dann. Dadurch hatten wir in diesen disruptiven Phasen der Lockdowns deutlich veränderte Auftragseingangsstrukturen, die nicht mehr belastbar waren. Danach kam dann eine schlagartige Erholungsphase 21 und 22, in der wir Auftragseingänge generiert haben, die unsere Industrie in den letzten 30 Jahren nicht mehr gesehen hat. Und diese Auftragseingänge waren ebenfalls jetzt wieder durch ein neues Krisenszenario, nämlich durch die Chip-Krise, sehr stark unter Lieferengpässe und mangelnde Lieferverfügbarkeit geprägt, sodass sich auch wieder so ein Aufschaukeln von Auftragseingängen einfach eingestellt hat, weil wir nicht liefern konnten. Das ist also ein Phänomen und man kann sagen, warum machen die das? Das ist doch dumm, das zu tun. Tja, aber dann schaut man mal ins eigene Unternehmen, wie wir reagiert haben auf die mangelnde Verfügbarkeit von Chips. Ja, ganz einfach, wir haben mehr bestellt, weil wir mit den Mehrbestellungen die Hoffnung hatten, dass der Chiphersteller uns in der Priorisierung seiner Lieferung nach vorne zieht. Wenn wir entsprechende Mengen bestellen, wenn wir entsprechende Vertragskonditionen akzeptieren und. Und dadurch bekommt man also ein echtes Aufschaukeln, das ist auch ein Bullwhip-Effekt. Der hat also dazu geführt, dass viele Unternehmen der Automatisierungstechnik in 22, viele auch nochmal in 23 absolute Umsatzrekorde hatten, nachdem sie in 21 und 22 alle Auftragseingangsrekorde hatten. Also wir haben Länderbereiche gehabt, China gehört dazu, wo wir im Jahresvergleich 60% mehr Auftragseingang hatten. Da kann man sagen, naja, bei kleinem Umsatzvolumen ist es ja nicht so dolle. Das stimmt nicht. China hat bei uns schon 20% unseres weltweiten Jahresumsatzes ausgemacht. Und auf die 20% mal ebenso 60% drauf zu packen, ist dann schon wirklich eine Ansage. Ja? Und das sind alles Dinge, die überzeichnet waren, die überhöht waren, die eben durch die Sorge, dass wir nicht liefern können, dazu geführt haben, dass mehr Bestellungen kamen. längerfristigen Bestellungen vorgezogen worden, einfach um einen Impact zu machen. Und das hat zu einer Überhöhung der Bestände unserer Produkte bei unseren Kunden geführt. Und das heißt, die sitzen jetzt alle auf einem viel zu großen Bestand. Durch die konjunkturelle Abkühlung weltweit ist der Abverkauf der Produkte deutlich verlangsamt, sodass dieser Destocking-Effekt, der jetzt stattfindet, sich endlos in die Länge zieht. Wir haben also gehofft, dass diese Destocking-Effekte schon mit dem ersten Quartal so langsam ein Ende nehmen. Nichts ist passiert. Am Ende des zweiten Quartals war ich schon sicher, dass wir wieder eine Belebung sehen. Nichts ist passiert. Unsere Kollegen aus dem Maschinenbau haben gestern die Pressemitteilung veröffentlicht, dass sie nicht mehr glauben, dass wir im Jahr 2024 noch eine Erholung der Auftragseingänge sehen werden. Zwei Drittel der Maschinenbau geht davon aus, dass die konjunkturelle Situation in 2024 gleich bleibt oder schlechter wird. Und damit können wir sagen, Erholung in 2024 wird es nicht geben. Wir werden noch im gesamten Jahr 2024 sehr angespannte Zahlen im Auftragseingang sehen. Naja, als ewiger Optimist glaube ich dann doch, dass wir Ende des Jahres dann die Wende sehen und vielleicht mit einem etwas dynamischen Dezember in einen guten Januar reinstarten können und die Misere dann so langsam zu Ende ist. Aber es wird Zeit. Die Elektrotechnik als Ganzes liegt im Auftragseingang und Umsatz in beiden Bereichen zweistellig hinter Vorjahren. Und da muss man mal sagen, zu der Elektrotechnik gehören ja die Netzausstatter, die aufgrund des Ausbaus unserer Übertragungs- und Verteilnetze im Moment ja einen Champagnerkorken nach dem anderen knallen lassen. Die sind ausgelastet bis 2029. Die liegen 15%, 20% über Vorjahr. Das musst du alles noch rausrechnen und dann bleibt der Rest übrig. Und da sieht man dann eher Zahlen 12-15%, solche Größenordnungen. Das habe ich so in dieser massiven Form über die Breite der Elektrotechnik in meinen 35 Jahren noch nicht erlebt. Das ist also eine neue Dimension. Auch die Länge dieser Krise, die sich jetzt schon seit Mitte letzten Jahres, seit über 12 Monaten hinzieht, ist so neu. Also als Lehman Brothers pleite ging und wir den Credit Crunch damals erlebt haben, die sogenannte Finanzkrise, dann sind wir 40% in den Keller gefahren, aber schon zum Jahresende hatten wir uns auf -18% bekrabbelt mit starken Wachstumsraten, war eine V-förmige Krisenverlauf. Ja. Corona, genau dasselbe. In 20 runter, in 21 Rekordauftrags eingehen. Jetzt haben wir eine Krise, die ist nicht monokausal, sondern es sind ganz viele Gründe, die uns daran hindern, optimistisch in die Zukunft zu schauen, zu investieren, ähnliche Dinge zu machen. Und die verhält sich leider offensichtlich wie ein L. Also es geht steil runter und bleibt dann sehr lange auf einem Niveau, von dem wir uns offensichtlich nur sehr langsam erholen. Das ist natürlich eine schmerzhafte Erkenntnis.
Ja, man merkt, dass Sie dynamische Systeme mal gelernt haben und das so in dem Zusammenhang gut darstellen können. Da sind schon fast beim Blick von zurück nach Blick nach vorne. Was sind so die Risiken, die wir vermeiden müssen und vielleicht auch gleich die Chancen, die wir nutzen können? Das hängt ja immer zusammen.
Das ist so. Also wir müssen einfach sagen, eins der großen Risiken wird natürlich der Fachkräftemangel sein. Das wissen wir schon seit 25 Jahren, dass sich heute diese Zahl einstellen wird. Das ist das Blöde an Demografien. Das kann man lange, lange, lange auf sich zukommen sehen, das Problem. Man hätte also Zeit genug gehabt, etwas dagegen zu tun. Wir haben da versagt. Unsere Generation hat es nicht geschafft, in den Ingenieurfächern, in den grundständigen Ingenieurfächern beispielsweise den Anteil junger weiblicher Studierender zu erhöhen. Das ist nach wie vor noch im einstelligen Prozentbereich und da sind wir selbst in Europa schon fast isoliert. Fast alle anderen europäischen Länder haben höhere Anteile an Frauen in diesen Studiengängen als wir. Da haben wir also wirklich komplett versagt. Wir haben es aber auch nicht geschafft, den Leuten zu vermitteln, dass Deutschland das erste Land in der Weltgeschichte wäre, das es schafft, seine Wohlstandsprobleme, sein Wohlstandswachstum dadurch zu sichern, dass es weniger arbeitet. Das wird uns nicht gelingen. Wir müssen den Menschen vermitteln, wir müssen mehr arbeiten. Und das ist unserer Generation nicht gelungen. Wir waren die Erfinder der Work-Life-Balance und. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir der neuen Generation ein etwas anderes Bild übergeben. Darin steckt natürlich auch gleich eine Riesenchance. Wenn man nur 35 Stunden die Woche arbeitet, dann kann man auf 40 Stunden aufstocken, ohne dass das gleich lebensbedrohlich ist. Wenn Sie schon 45 Stunden die Woche arbeiten, ist es viel schwieriger, nochmal 5 Stunden oben drauf zu packen. Also das gilt im gleichen Sinne natürlich auch für das Rentenalter und. Also mehr arbeiten ist eine Riesenchance und die ist in Deutschland möglich. Anders als in anderen Ländern, wo das vielleicht nicht richtig möglich ist. Die Epizentren unserer Wachstumsschwächen, die sind in China, das wissen alle, die haben sich seit Corona nicht mehr wieder erholt. Der Investitionsvolumen ist deutlich geringer. Die Chinesen sind das erste Mal seit 30 Jahren dabei, eine positive Sparquote im Privatbereich zu erzeugen. Also die Chinesen trauen ihrer eigenen Volkswirtschaft nicht und halten das Geld trocken. Das ist natürlich alles nicht gut. Durch die geopolitischen Verwerfungen sind die Bereitschaften als FDI, also Foreign Direct Investments, in China zu investieren, deutlich gesunken. Viele Länderbereiche finden gar keine Finanziers mehr, die ihnen Geld dafür geben würden. Aufgrund der angespannten geopolitischen Situation. Und leider ist die Nummer zwei der Wachstumsschwächen dann Deutschland. Wir haben eben, sind auch mitschiffs getroffen worden durch den russischen Überfall auf die Ukraine und unseren Sanktionen und den dadurch ausgelösten Gassperre. Die hat halt viele energieintensive Betriebe, gerade aus der Prozessindustrie in der Mitte getroffen, ohne dass sie was tun konnten, wenn das Geschäftsmodell eben auf preiswertem Pipeline-Gas beruht, dann kann ich das nicht ersetzen durch teures LNG-Gas. Das funktioniert einfach nicht und das hat uns getroffen und das führt vor allem dazu, dass wir einen sagen wir im Moment leicht verzerrten Blickpunkt auf unsere Konjunktur haben. Wir haben gelernt, wir im Speziellen, die Babyboomer, eine gute Indikation für die Qualität unserer Volkswirtschaft ist die Arbeitslosenquote. Auf die schauen wir jetzt auch und sagen, kann ja nicht so schlimm sein, die Arbeitslosenquote ist da immer noch prima. Das ist natürlich in einer schrumpfenden Bevölkerung mit drohendem Fachkräftemangel überhaupt gar kein Indikator mehr. Das sagt gar nichts mehr über die Qualität unserer Volkswirtschaft, ob die Arbeitslosenquote hoch oder runter ist, sondern worauf wir achten müssen, sind die Investitionstätigkeiten. Und die sind jetzt im vierten Jahr in Folge negativ. Also die Investitionen in Deutschland nehmen jetzt seit 4 Jahren in Folge ab. Ja, das sind staatliche Investitionen, aber der deutlich größere Teil sind natürlich die privaten Investitionen und deren Wachstum ist negativ. Wir sind aber Investitionsgüterhersteller. Wenn jemand nicht in Anlagen investiert, braucht er auch keine Sensoren, keine Automatisierungstechnik, keine Leitsysteme. Also wir brauchen Investitionen, wenn es bei uns weitergehen soll. Die gute Nachricht, es ist genug Geld da. Es wäre genug Geld da zu investieren. Wenn der Mut da ist, zu sagen, diese Investition lohnt sich hier am Standort Deutschland, dann wird das funktionieren. Gehen wir deshalb mal auf die Risiken ein. Das ganz große Risiko ist, dass sich Europa und damit auch Deutschland weiter deindustrialisiert. Ich halte das für ein Risiko, was wir unbedingt abwenden müssen. Wie können wir das tun? Indem wir endlich anfangen, das Thema Wettbewerbsfähigkeit von Europa und Deutschland mal wieder in den Vordergrund unserer politischen Debatten zu stellen. Es geht nicht nur, dass wir die ganze Welt glücklich machen mit Nachhaltigkeitsüberlegungen und Wertediskussionen, sondern wir müssen als Europa im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig werden. Wir sind es nicht mehr, wir haben diese Wettbewerbsfähigkeit verloren. Deutschland hat dabei mit weitem Abstand am meisten Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt und das werden wir revidieren müssen. Die Chance geht. Wir wissen, wie das geht. Man muss halt bestimmte politische Rahmenbedingungen schaffen. Man muss die Regulierung zurückfahren. Das Maß an Überregulierung, was wir heute erreicht haben, liegt wie so eine Lehmschicht über uns drüber. Das müssen wir durchbrechen. Das geht nicht, indem ich die Regulierung in Nuancen verbessere und optimiere, sondern ich muss den Mut haben, bestimmte Bereiche nicht zu regulieren. Einfach zu sagen, das lassen wir jetzt mal offen. Anstatt zu sagen, wir versuchen alle nur erdenklichen Risiken vorher wegzuregulieren, leben wir damit, dass sich ein bestimmtes Risiko wirklich materialisiert und wir nachher nachregeln müssen. Das ist eher ein amerikanischer Ansatz, das so zu machen. Das müssen wir ein Stück weit auch wieder lernen. Das Potenzial dafür ist gigantisch. Ich könnte Ihnen auf dem Stand 5 bis 6 meiner Meinung nach vollkommen überflüssige Regulierungen nennen, die unglaubliche Mengen an Arbeit und an Ressourcen binden, die wir frei werden lassen könnten, um produktiv damit umzugehen. Ja, was ich schon gesagt habe, ist das Arbeiten, also eine weitere Reduzierung der Arbeitszeit, wird sicherlich nicht dazu führen, dass wir unseren Wohlstand sichern können. Auch hier gilt, Deutschland gehört zu den wenigen Ländern, die da eine echte Reserve haben. Wir können noch mehr arbeiten, ohne dass wir befürchten müssen, unsere Gesundheit zu opfern. Das sind so die wichtigsten Dinge, die wir so rein von der politischen Seite machen können, Rahmenbedingungen zu schaffen, die wir brauchen. Gleichzeitig bietet sich aber eine enorme Chance an neuen Technologien für uns. Und die Automatisierer waren ja immer großartig da drin. Technologien, die in anderen Domänen entwickelt wurden, die Milliarden an Entwicklungskosten verschlungen haben, die wir als Automatisierer niemals hätten aufbauen bringen können, die einfach für uns zu nehmen und in unsere Domänen so einzubinden, dass sie dort erfolgreich zu ganz neuen Wertschöpfungsmodellen, Automatisierungssystemen und ähnliches. Und davon gibt es im Moment wieder eine ganze Reihe neuester Technologien. AI ist in aller Munde, aber wir sind auch mit der Digitalisierung noch nicht fertig. Da ist noch unglaublich viel Potenzial, was wir machen können. Die Chancen und die Technologien sind da. Wir müssen sie in unsere Domänen richtig einbetten. Und dann haben wir durchaus die Chance, wieder eine sehr, sehr dynamische Entwicklung der Automatisierungstechnik zu erleben.
Ja, Gunter, vielen Dank dafür. Du hast eine ganze Reihe Punkte jetzt schon angeschnitten, die ich versuche mal so zusammenzufassen, dass wir im Wesentlichen ja wirtschaftliche, gesellschaftliche und politischen Kontext haben an dieser Stelle. Wenn du jetzt nochmal drauf schaust mit einer kurzen Abbindung, einem Zusammenfassen, welche Wünsche oder Appelle kannst du an diese drei Gruppen formulieren und wo ist ganz besonders dringender Handlungsbedarf?
Also ich glaube, der Handlungsbedarf ist überall gleich verteilt dringend an die Wirtschaft, an die vielen Kollegen, die wir so gemeinsam haben, habe ich vor allem einen Appell, und der heißt durchhalten. Den Standort Deutschland nicht aufgeben. Ja, das wäre ja mal schade, wenn wir uns hier zurückziehen und sagen, das gefällt uns alles nicht und wir suchen unser Glück in anderen Länderregionen. Die meisten auch großen Mittelständler sind heute international aufgestellt, die sind nicht mehr gezwungen, ihre Prozesse, ihre Geschäfte, ihr Geld in Deutschland zu verdienen. Die können das auch woanders machen. Aber der Appell ist einfach, gebt Deutschland nicht zu früh auf. Das sollten wir nicht tun. Ich lebe gerne an diesem Standort. Es ist ein sehr sicherer, ein sehr offener, ein, wie ich immer finde, demokratisch, politisch, rechtsstaatlich toller Rahmen, den wir hier haben. Und das einfach aufzugeben, weil es im Moment halt mühsam ist, dafür zu kämpfen, das halte ich für falsch. Deshalb der Appell an die Wirtschaft, nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen, sondern dafür kämpfen, dass wir diesen Standort hier erhalten, mit allen seinen großen Vorteilen. Heißt an die Gesellschaft aber auch, dass wir für diesen Wohlstand und für die Nachhaltigkeit, in dem wir diesen Wohlstand entwickeln wollen, einfach mehr arbeiten müssen. Und dazu müssen wir bereit sein, mal in die Hände zu spucken und wieder eine Schippe draufzulegen. Das wird anders nicht funktionieren. Und das ist ein Appell an die Gesellschaft, an die jungen Menschen, an die alten Menschen, alle, die ein Stück weit mehr Energie in diesen Standort investieren können. Und an die Politik geht da ganz klar mein Wunsch, echte Deregulierung vorzunehmen, eine Abkehr von Ideologien und Rahmenbedingungen für Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmertum zu schaffen. Das ist eigentlich die Aufgabe von Politik und nicht uns feinstreifig zu Tode zu regulieren, die dann alles erlähmt. Rahmenbedingungen, die es dem Unternehmer lohnenswert zu erscheinen, hier zu investieren. Und dann fängt das Ganze auch wieder an zu laufen.
Abgesehen von diesen Rahmenbedingungen, damit es sich positiv weiterentwickelt, es braucht man ja auch die richtigen Inhalte, sozusagen die Highlights, die tollen Ideen. Was sehen Sie da so als wichtige kommende Goldstückchen?
Also man muss jetzt natürlich sagen, das ist natürlich die künstliche Intelligenz. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die künstliche Intelligenz ist ein gigantischer Werkzeugkasten und den werden wir Automatisierer wieder genauso nutzen. Wir werden uns die Elemente da rausholen, die wir verwenden können. Aber im Moment halte ich das mal für einen leicht überhöhten Hype. Wir sollten uns mal auf das besinnen, was wir angefangen haben, aber noch nicht fertig gemacht haben. Das ist das ganze Thema Digitalisierung. Ja. Beim Physical Layer haben wir jetzt APL. Wir feiern das alle und sagen, Mensch, super. Ja, aber wie viele Anwendungen sehen wir denn? Wie viele Firmen haben das wirklich entschieden, dass sie jetzt ihren Physical Layer mit APL ausgestalten? Ja, das ist eine Firma mit den vier großen Buchstaben, die wie immer den Vorreiter macht und sagt, wir probieren das jetzt einfach mal, ein großes Projekt. Da können wir wirklich als Hersteller dankbar sein, dass es dort Menschen gibt, die sagen, komm, das haben wir jetzt probiert. Wir haben entsprechende Factory-Tests gemacht. Wir haben alle möglichen Dinge. Das reicht doch jetzt auch. Wir müssen doch sicher genug sein. Die Technologie können wir doch jetzt mal on the road bringen. Bei den anderen sieht man immer verhaltenen Applaus, aber weitgehende Zurückhaltung, was das Kaufverhalten angeht. Das wird natürlich schwierig. Wie willst du deinen Shopfloor digitalisieren, wenn du mit einer 4 bis 20 Milliampere Schnittstelle deine Sensoren einsammelst? Ne? Das wird nicht funktionieren. Ne? Das ist also der erste Punkt, wo wir noch lange nicht fertig sind. Wir müssen die Dinge, die wir jetzt gemacht haben, wirklich auch mit Macht ausrollen. Und das ist ein Appell an die Anwender. Die müssen jetzt irgendwann mal sagen, ja, wollen wir nun Digitalisierung oder wollen wir es nicht? Wenn man sie will, dann muss man den Shopfloor auch mit APL ausstatten und nicht mit alten analogen Schnittstellen, die aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts kommen. Ja. Datenmodelle, das gleiche Phänomen. Ja. Wir haben über Jahrzehnte gerätselt, wie das denn aussehen soll, so ein Datenmodell, was das eigentlich ist und. Jetzt wissen wir, was das ist. Wir haben eine eigene IDTA gegründet. Noch nie habe ich so viele Ingenieure, Informatiker an einem Thema arbeiten, wie im Moment in der IDTA an dem Thema Verwaltungsschale arbeiten. Wir haben jetzt ein modulares System, von dem wir sagen können, wir können so, wie man das heute in modernen Softwareprojekten macht, mit Minimum Viable Products beginnen und mal implementieren und werden unmittelbar einen Nutzen generieren und dadurch bekommt diese Technologie dann auch den notwendigen Business Stream, den sie braucht, um überleben zu können, weil die Hersteller werden nicht auf Dauer in Verwaltungsschalen investiert, wenn es dann keiner haben will oder wenn er nicht bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Selbe Phänomen, wir haben jetzt die Technologie und man kann gar nicht laut genug trommeln dafür, die Anwendung, die Bereitschaft der Anwender zu sagen, ich springe jetzt da drauf, die reicht noch nicht aus, um das notwendige Momentum zu erzeugen, das muss man einfach sagen. So, dann kommt das ganze Thema der digitalen Plattform, ja, das sind millionenschwere, und wenn ich von Millionen rede, dann rede ich von 2- bis 3-stelligen Summen, millionenschwere Investitionen in solche Plattformarchitekturen, Catena X, Manufacturing X und. Wenn wir das machen wollen, dann müssen wir über diese Plattform dann auch Traffic leiten, weil also die schönste Plattform ist nichts wert, wenn du keinen Traffic darüber ziehst, und das muss man mit kleinen, mit low-hanging fruits, mit minimal viable products beginnen und nicht glauben, ich baue so eine Plattform und dann werde ich über diese Plattform das gesamte Procurement-Geschäft der Automobilindustrie innerhalb von wenigen Monaten abwickeln. Das wird nicht funktionieren, wenn wir nicht selber sagen, wir müssen Content da drauf bringen auf die Plattform und wir müssen das nach vorne bringen. Ich will mal ein Beispiel machen und darf das mit einer kleinen Anekdote beginnen. Als ich vor vielen Jahren mal in Südafrika war, hat unser damaliger Geschäftsführer gesagt, können wir nicht auch die Patenschaft für so ein Orphan-Rhino übernehmen, also für ein verwaistes Rhino-Baby, weil die auf diese Weise versucht haben, die Zahl der noch lebenden Nashörner in Südafrika zu stabilisieren, indem sie diese durch Wilderei getöteten Mutter-Nashörner, die dann ihre Kinder nicht mehr füttern konnten, die dann diese Orphans eingesammelt hat und die in so großen Sanctuaries aufgezogen hat und dann wieder ausgewildert hat. Das war die Idee und das kostet halt über die Laufzeit von 5 Jahren, die so ein Nashorn braucht, um groß zu werden, ungefähr 100.000 Euro, und weil das ungefähr 20.000 Euro Futter verschlingt und. Und das haben wir dann gesponsert zum Rhino. Ne? Und ich habe mich dann immer gefragt, warum engagieren diese Menschen sich ausgerechnet jetzt für das Rhino? Das ist ja nun keine Tierart, die ich überall sehe und beileibe nicht die einzige Tierart, die vom Aussterben bedroht ist. Warum hat ausgerechnet hier das funktioniert? Warum machen die das da? Und die Antwort war ganz einfach. Die haben gesagt, das ist das zweitgrößte Landsäugetier, das es auf der Erde gibt. Wenn wir es nicht mal schaffen, das zweitgrößte Tier zu schützen, wie wollen wir dann unsere eigene Umwelt, unsere eigene Nachhaltigkeit sicherstellen? Also das ist sozusagen das Minimum Viable Product gewesen zum Thema Artenschutz. Wenn du nicht mal schaffst, eines der großen Aushängeschilder, das jeder kennt und jeder liebt und jeder cool findet, nicht mal das vom Aussterben zu schützen, warum glaubst du dann, dass wir noch irgendein anderes Nachhaltigkeitsziel erreichen? Und so geht's mir bei der Verwaltungsschale. Der Minimum Viable Product Ansatz da ist das digitale Typenschild, das uns den digitalen Beipackzettel bringt. Dann brauche ich endlich nicht mehr in Origami-Kunst 2 DIN A4-Seiten zusammenfalten, jedem Produkt beifügen, damit es dann beim Montieren ungelesen in die Papierentsorgungskiste entsorgt wird. Das ist einfach Unsinn, was wir da treiben. Und es gehört abgeschafft. Wir schaffen es nicht, dieses Thema zu adressieren. Die Kunden sagen, wunderbar, machen wir, klar, die kostet's nichts und sie haben den großen Vorteil, sie können jetzt ihren Beipackzettel endlich lesen, weil sie kriegen das über ihr Handy, über einen QR-Code und können das in beliebiger Schriftgröße, in beliebiger Übersetzung und Sprache lesen, also echter Qualitätsvorteil. Für uns ist es prima, weil wir die kleinen Plastikbeutelchen nicht mehr in die Verpackung tun müssen, wo diese 2 DIN A4-Seiten drin sind. Für uns allein als Unternehmen 10 Millionen Plastikbeutel, 20 Millionen DIN A4-Seiten, 200 Tonnen CO2, die wir unsinnig in die Landschaft pusten wegen einem Beipackzettel, den keiner braucht und keiner haben will. Auf der EU-Ebene, auf der deutschen Ebene, ich habe da mit unserer Bundesministerin Steffi Lemke gesprochen, alle sagen, jawohl, ihr habt genau recht. Und wenn man dann sagt, ja, mach jetzt mal was, dass ich das auch darf, ja, das weiß ich jetzt auch nicht, wie das geht. Da muss man mal in Europa und da könnte man mal. Und ich habe niemanden gefunden, auch in Europa nicht, der gesagt hat, jawohl, ich bin da verantwortlich, ich erlasse jetzt ein Gesetz, ein weiß der Teufel was Anwendungsregel, die da sagt, dem physisch beigefügten Beipackzettel, der ist äquivalent zu einem QR-Code, der über einen Browser zu gleicher Information kommt. Den habe ich in Europa trotz angestrengter Suche nicht gefunden. Ich habe nur jede Menge Menschen gefunden, die gesagt haben, genau richtig, aber ich weiß auch nicht, wen du fragen musst. Daraufhin haben wir uns im ZVI entschlossen. Ich habe das auf den letzten E-Summit des ZVIs, unserem Jahreskongress, gesagt. Jetzt gehen wir in den Häuserkampf. Das heißt, wir nehmen uns jede einzelne Verordnung, jede einzelne Richtlinie und jeden einzelnen Blue Guide Text vor, in dem drin steht, dass dem Produkt irgendetwas physisch beizulegen ist, und werden die verändern, werden die revidieren, diese einzelnen Verordnungen damit Stück für Stück reinbringen, dass wir eben auch mit einem QR-Code diese Informationen, und zwar in der Datenstruktur der Verwaltungsstrukturen beilegen können. Ja. Das haben wir jetzt geschafft bei der Maschinenrichtlinie. Da steht das jetzt schon drin. Wir werden es demnächst bei der ATEX-Richtlinie schaffen. Da haben wir also einen Text, der dort sehr positiv aufgenommen worden ist, den man jetzt also einpflegen kann. Wir müssen es dann bei der Niederspannungsrichtlinie noch machen und bei der EMV-Richtlinie und alle Richtlinien. Denn für unsere Produkte gelten meist 4 bis 5 dieser Richtlinien. Wenn auch nur in einer drin steht, dass man die Papierform noch braucht, bin ich doch wieder gezwungen, den Beipackzettel dazuzulegen. Also Häuserkampf in jede Richtlinie reingehen. Das machen wir jetzt mit einer massiven Unterstützung vom ZVI, von den vielen Firmen, die ganz großen wie Siemens, aber auch die kleinen Firmen sind dabei, weil jeder sieht, das ist richtig, wir müssen das machen. Wenn wir nicht mal das schaffen, dann können wir alles andere zum Thema Verwaltungsschale ja vergessen. Wie soll das funktionieren, wenn wir nicht mal diesen so logischen, so konsequenten und im Endeffekt auch für alle so vorteilhaften Weg gehen können? Und deswegen ist das immer so ein bisschen mein Nashorn in der Digitalisierung, dass wir endlich jetzt das digitale Typenschild ausrollen. Und das basiert natürlich auf dem Datenmodell der Verwaltungsschale.
Ja, Sie haben jetzt schon 2 Gruppen genannt, wo Sie sich Mitwirkung wünschen, nämlich die Anwender, die es kaufen und einsetzen, und die Verordnungsmacher, die die Hindernisse aus dem Wege räumen. Gibt es noch andere Verbände, Interessengruppen, wo Sie sagen, Mensch, ihr könnt doch auch mitmachen?
Na, ich sag mal, die Verbände, die Wirtschaft und die Politik, da sind wir ja nun wirklich dran, die zu kneten. Ich glaube nicht, dass es mehr Adressaten gibt, die wir dann noch brauchen. Wir müssen vielleicht nochmal über das Thema Innovationskraft reden. Wir werden uns aus den meisten der jetzt für uns bedrohlich erscheinenden Herausforderungen nur befreien können über Innovation. Also auch der Nachhaltigkeit im Klimawandel werden wir ja nicht durch Konsumverzicht begegnen können, sondern wir werden wachsende Volkswirtschaften brauchen. Anders ist so eine Transformation gar nicht zu bezahlen. Aber das Wachstum muss in eine Art Nachhaltigkeit, in eine Art Kreislaufwirtschaft münden. Und das werden wir nur erreichen durch konsequente Innovation. Und zu der Innovation gehört, das wissen wir seit der Digitalisierung, systematisches Standardisieren. Weil nur durch Standardisierung schaffe ich Skalierung. Und Innovationen, die nicht skalieren, sind vor dem Hintergrund der weltweiten Einsatzfähigkeit der Innovationen halt kritisch. Und deswegen gehört zum Innovieren immer auch Standardisieren dazu. Und das ist noch nicht überall begriffen worden. Als Beispiel, wir können in der steuerlichen Forschungsförderung zwar Forschung, aber nicht Standardisierung aktivieren. Ich kann die Aufwendung für Standardisierung nicht in die Forschungsförderung mit einbringen. Da sind wir jetzt beispielsweise auch mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im engen Austausch, ob wir das nicht erreichen, dass wir das entsprechend ausweiten können, weil Normung und Standardisierung, Kurt, wir beide wissen und durchleiden das, ist vielleicht kein besonders beliebtes Thema, aber es hat eine unglaubliche strategische Bedeutung. Wenn wir Technologien entwickeln wollen, die weltweit skalieren, wird das nur mit einer Standardisierung funktionieren.
Und wir sehen ja gerade an dem Punkt, Gunther, wie andere Regionen, andere Länder uns das vormachen, was mal eine unserer Stärken in Deutschland war. Und da müssen wir einfach wieder auf den Punkt kommen.
Das sehe ich genauso, ja.
Wir nähern uns dem Ende unseres Gesprächs. Noch die offene Frage, Herr Kegel, welche Themen sind Ihnen noch wichtig? Welche Botschaften wollen Sie den Hörern, Hörerinnen noch mit auf den Weg geben?
Also ich würde gerne etwas zum allgemeinen Optimismus beitragen. Die Automatisierungstechnik ist qua Definition eine Wachstumsbranche. Alle wichtigen Trendthemen, ob es nun KI, ob es Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung im Sinne der Nachhaltigkeit ist, ob wir uns mit der Frage des Klimaschutzes durch den CO2-Ausstoß befassen. Alles braucht die Elektrotechnik, braucht die Automation, braucht die Digitalisierung. Wir sind also eigentlich zu Wachstum verdonnert. Und dass wir im Moment mal eine Verschnaufpause machen müssen, das ist ärgerlich, aber das ändert nichts an diesen Megatrends. Wenn die Elektrotechnik, die Automatisierungstechnik, die Digitalisierung nicht nachhaltig wächst, heißt das, die Menschheit gibt ihre Ziele auf. Sie gibt die Ziele auf, in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu kommen. Sie gibt die Ziele auf, in eine nachhaltige, weitgehend klimaneutrale, ich sag mal, auf Wohlstandsversorgung zu kommen. Wenn wir diese Ziele alle aufgeben, erst dann wird die Automatisierung perspektivisch nicht mehr wachsen. Das, was wir im Moment sehen, ist eine konjunkturelle Delle. Die hat mehrere Ursachen, deswegen dauert sie einfach länger, aber sie wird verschwinden und sie wird mit Sicherheit weichen einer Periode wieder deutlichen dynamischen Wachstums. Da bin ich fest von überzeugt, weil anders wird es nicht gehen. Wir werden ohne Automatisierung, Digitalisierung, Elektrifizierung unsere ehrgeizigen Menschheitsziele nicht erreichen.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Gunter, welche drei Schlüsselbotschaften von den breiten Feldern, die wir mit dir gemeinsam abdecken konnten, möchtest du unseren Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen und bereit zu sein, auch hier am Standort Deutschland zu investieren, nicht aufzugeben und zu sagen, komm, und jetzt erst recht. Wir müssen Dinge vorantreiben, wir müssen es sowieso mal, können wir auch jetzt machen.
Prima, vielen Dank dafür und dann bis zum nächsten Mal.
Euch auch, vielen Dank.
Vielen Dank, hat richtig Spaß gemacht und bringt auch wirklich Emotionen rüber, so nach dem Motto, ja, es gibt Aufgaben, es ist nötig, dass wir es tun, wir können es auch tun, auf geht's.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.